Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts mit eurem Host Nicolas Alexander Otto. Für alle von euch, die den Podcast schon seit einiger Zeit verfolgen, dürfte der nächste Name keine Neuheit sein. Und zwar ist heute zu Gast zum mittlerweile dritten Mal der Wetterfotograf Bastian Werner. Wir sprechen über sein neues Projekt Atmos, ein fantastischer Bildband, der allerlei interessante Atmosphären, Licht- und Wetterphänomene umfasst. Es sei direkt vorweg gesagt, dass ich einige Fragen bekommen habe, die sich spezifisch mit Wetterphänomenen auseinandersetzen, allen voran mit Nebel. Und die Antworten zu diesen Fragen gibt es jetzt in dieser Episode nicht. Dafür könnt ihr mal in Episode 02 reinhören, also wirklich die zweite Folge, die je aufgenommen wurde, schon noch im Jahr 2017, oder aber in die Folge 65. Da war Basti das zweite Mal zu Gast und wir haben sehr viel über Wetter und auch seine Wetter-App Viewfinder gesprochen. Hier geht es jetzt größtenteils erstmal um die Erlebnisse, die hinter dem Buch stehen, die Buchidee an sich. Und wir haben am Ende noch ein kleines bisschen über momentane Themen wie zum Beispiel KI gesprochen, weil es ja in den letzten Tagen vor dieser Aufnahme wieder ein großes Thema war. Und da wollte ich mir natürlich auch mal Bastians Meinung zu anhören. Wie immer findet ihr Bilder von Basti in den Shownotes, ein paar eben direkt aus dem Buch sogar, über die wir hier eben gesprochen haben. Das Buch selbst findet ihr natürlich auch in den Shownotes, das könnt ihr direkt bei Basti bestellen. Also schaut gerne mal auf seiner Seite bastianw.de vorbei, der Link ist auch in den Shownotes. Gerne könnt ihr natürlich auch auf meiner Homepage vorbeischauen, www.nicolasalexanderotto.net. Dort findet ihr unter anderem meinen Kalender Magische Landschaften 2026 und könnt den kaufen, um mir vielleicht auch ein kleines Dankeschön dazulassen für die ganze Arbeit, die ich hier in den Podcast investiere, den ihr bekanntlicherweise gratis hören könnt. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Vielleicht möchtet ihr ja die 12 Bilder noch adaptieren für euer Heim oder aber an eine geliebte Person weiter verschenken. Und damit wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit der mittlerweile 105. Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Bastian Werner. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Dieses Mal wieder mit dabei Bastian Werner, mittlerweile zum dritten Mal. Trotzdem bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst für uns.
Ja, danke dir für die Einladung, Alex.
Ja, wir haben uns ja in der Zwischenzeit auch schon ein paar Mal wieder gesprochen und es gab immer wieder interessante Themen. Und jetzt haben wir ja sogar noch dein großes Magnum Opus als Thema hier für die Folge. Aber vielleicht stellst du dich erstmal nochmal kurz vor, weil vielleicht haben ja die anderen Leute die ersten zwei Folgen mit dir nicht gehört.
Ja, also ich bin Bastian Werner, ich nenne mich selbst Wetterfotograf, weil ich jage den verschiedensten Wetterphänomenen hinterher und mein Ansatz in der Landschaftsfotografie ist es eben erst dann zu einem bestimmten Spot aufzubrechen, wenn ich mir vorher von der Wettervorhersage ziemlich sicher bin, dass ich dann da irgendwelche spannenden Wetterphänomene oder tolle Lichtstimmung in der Landschaft vorfinden werde, sodass ich dann eben die Möglichkeit habe, diesen Spot bei besonders guten Bedingungen zu erwischen. Und so habe ich halt die Möglichkeit, meine Zeit einfach besser zu verplanen, weil ich dann auch weiß, wenn nichts geht an der Location, und dann kann ich eben mich auf andere Arbeiten konzentrieren.
Ja, das erinnert mich so ein kleines bisschen an den Trip, aus dem du sogar direkt ein Bild in deinem neuen Magnum Opus Atmos mit reingebaut hast. Und zwar war eines der ersten Bilder aus Großbritannien, wo wir ja mal zusammen 2018 hingefahren sind. Und dann du nach, glaube ich, 3 Tagen irgendwann sagtest, oh ja, das Wetter ist jetzt die nächsten Tage schlecht, lass mal wieder abhauen. Und das fand ich eigentlich damals schon irgendwie ganz interessant. Aber das hat sich ja dann auch in deiner Karriere im Prinzip als einen Vorteil rausgekristallisiert, weil du ja in der Lage bist, dann sehr gut einzuschätzen, wann es wo wirklich lohnenswert ist. Und viel davon ist jetzt auch in diesem Buch gelandet. Aber bevor ich jetzt den Titel noch 2-3 Mal sage, kannst du ja vielleicht einmal kurz an der Stelle direkt in die Bresche springen und erklären, was Atmos eigentlich ist.
Ja, Atmos ist der Bildband über die Phänomene unseres Himmels. Also was kann ich dort oben alles sehen? Von Polarlichtern bis zum Sternenhimmel, Galaxien, Sternschnuppen, aber auch Gewitterzellen, Tornados, Blitze, Riesenwellen, Vulkan, Gletscher. Also alles, was halt sich eben irgendwie in der Atmosphäre abspielt oder mit der Atmosphäre zu tun hat, wird dort gezeigt und dafür bin ich dann halt eben sehr, sehr viele Wochen, Monate und Jahre meines Lebens umhergereist und habe diese ganzen Fotos davon eingesammelt. Und da sind wirklich Fotografien drin, du hast angesprochen, das Bild von wir zusammen unterwegs waren von 2018. Aber das sind jetzt wirklich Fotografien aus über 10 Jahren drin in einem Bildband.
War das dann mehr oder weniger die Idee dahinter, dass du gesagt hast, okay, ich möchte irgendwie ein Thema haben, wo ich alle diese ganzen Bilder, die ich über die langen Jahre habe machen können, dann auch reinpacken kann? Oder war es eher, dass du das Thema dann hattest, dachtest, oh, das wäre ein interessantes Buch und ich habe ja schon ein kleines bisschen was. Also was war zuerst da, Hen oder Ei?
Also zuerst war, zeige ich mal, die Motivation natürlich da, diese Wetterphänomene zu fotografieren. Und irgendwann kam die Motivation, natürlich jedes Wetterphänomen zu haben. Und im Zuge dessen auch, Mensch, ich möchte dazu dann einen geschlossenen Bildband machen, weil irgendwie alle möglichen Fotothemen von verschiedenen Tierarten, Ländern, Vulkane, die haben alle so ihre eigenen Bildbänder, aber es gab doch niemanden, der ein Bildband über den Himmel gemacht hat.
Ja, und jetzt sagst du schon Himmel, hast aber gerade auch Vulkane und auch Gletscher angepriesen, dass die da in dem Bildband auch drin sind. Gibt sogar noch 2, 3 Bilder zu den Wellen, die man so auf der Welt sehen kann, also sehr große Wellen. Ich glaube, die beiden Bilder kommen auch aus der Bretagne, wo du ja mal Riesenwellen auch gejagt hast. Dann hast du so eine ganz interessante Überleitung gefunden, auch warum das was mit der Atmosphäre zu tun hat. Das fand ich ganz spannend, weil ich dachte so, ich habe das von vorne nach hinten durchgelesen, ohne jetzt mal zu blättern und direkt mal zu schauen, was alles drin ist oder einen Blick ins Inhaltsverzeichnis zu werfen. Ich dachte, hä, okay, die Vulkanbilder, jetzt musste er sich wohl irgendwie überlegen, wie das mit der Atmosphäre auch zu tun hat. Und das fand ich ganz spannend. Vielleicht kannst du die Überleitung ja nochmal kurz preisgeben. Finde ich nämlich sehr spannend, wie du das zurechtgerückt hast, dass das auch sehr relevant ist.
Ja, genau. Also man denkt, es hat gar nichts damit zu tun. Aber wenn ich jetzt die Vulkane nehme, dann ist es ja tatsächlich so, dass der Zustand unserer heutigen Atmosphäre ja wesentlich durch den Vulkanismus geprägt wurde. In den ersten, sag ich mal, Jahrmillionen, Jahrmilliarden unseres Planetens und dass auch heute Vulkanausbrüche immer noch extrem relevant sind für unsere Atmosphäre. Sei es jetzt der CO2-Ausstoß, sei es jetzt riesige Aschewolken, die dann einfach mal in Europa für Monate den Flugverkehr fast vollständig lahmgelegt haben und so weiter. Also das ist dann schon auch immer wetterrelevant.
Und genauso wetterrelevant natürlich dann auch die Gletscher, sind ja ein Produkt des Wetters. Das hast du dann auch so schön beschrieben. Das hat nämlich sehr viel dann mit Schnee und Eis zu tun, das dann eben zusammen kompaktiert wird. Und dann eben eine Folge dieses ganzen Schnees ist, dass die Vergletscherung eben dort stattfindet, wo es zu viel Schnee gibt und der nicht quasi sublimieren oder schmelzen kann, sich dann über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende immer weiter ansammelt. Also das auch ein fetter Phänomen. Fand ich irgendwie ganz interessant, dass du da so eine schöne Brücke hast schlagen können. Aber das Herzstück dieses Buchs sind natürlich die unterschiedlichen Wetterphänomene. Mir sind aber ein paar aufgefallen und das bringt mich zur nächsten Frage so ein bisschen. Ist vielleicht ein bisschen unfair, das vorwegzunehmen, aber das fand ich jetzt also spannend, als ich es gelesen habe, die vielleicht auch fehlen könnten. Gibt es denn noch irgendwas, ich meine, bevor wir überreden, was alles drin ist, bei dem du jetzt vielleicht noch sagen würdest, ah, das fehlt mir vielleicht oder würdest du gerne nochmal nachhaken?
Ja, also ich hatte dich jetzt tatsächlich sogar angefragt, deshalb, weil ich vielleicht überlegt hätte, ein Bild von dir da reinzumachen über den polaren Stratosphärenwolken. Das ist ein Phänomen, das muss unbedingt nochmal irgendwann da rein. Aber da das Buch eh schon sehr umfänglich ist und ich tatsächlich auch die Seitenzahl reduzieren muss, also ich hätte noch viel mehr Fotografien da eigentlich reinhaben wollen, habe ich dann darauf verzichtet. Und ja, das wäre auf jeden Fall so mein Number One, was ich unbedingt noch als Foto haben möchte.
Ja, dann kann ich vielleicht noch was zu Blitzphänomenen sagen, weil du hast ja zum Beispiel Red Sprites da drin. Vielleicht kannst du einmal kurz was erklären, was das ist, bevor ich das jetzt falsch erkläre. Und dann können wir von da aus noch einmal zu 2, 3 anderen Sachen überspringen. Was sind denn eigentlich Red Sprites?
Also es ist eigentlich einfach erklärt, es gibt die Ionosphäre in der Atmosphäre, wo positiv geladene Teilchen, also Ionen, vorliegen. Und dann habe ich eben Gewitterzellen, die dafür bekannt sind, Elektronen aufzusammeln, um daraus dann irgendwann Blitze zu erzeugen. Das heißt also, ich habe einen Potentialunterschied zwischen der Gewitterzelle und zwischen der Ionosphäre. Und dann kann es manchmal passieren, dass eben Elektronen von der Gewitterzelle hinauffliegen zur Ionosphäre und zwischendrin mit der Luft kollidieren und dann solche roten ja, hochatmosphärischen Blitze erzeugen. Die sind ganz kurz und das ist dann tatsächlich das gleiche rote Licht wie beim roten Polarlicht, was dann da angeregt wird.
Ich fand das ganz spannend, weil ich habe mir das dann mal nochmal wieder versucht in Erinnerung zu rufen. Es gibt ja so ein paar Leute, die da sich sehr ausführlich mit beschäftigen. Einer davon ist zum Beispiel, den kennst du sicher auch, Picos Hank. Der Name dürfte dir geläufig sein. Und dann habe ich so ein bisschen geschaut, was es noch alles gibt. Und es gibt ja noch andere Transient Luminous Events, wie zum Beispiel den Blue Jet oder ELFI. Und dann gibt es auch noch andere Entladungsformen. Die sieht man aber offensichtlich so selten, dass, obwohl du so viel Zeit auch in den USA verbracht hast, wo es ja nun mal sehr, sehr viele Gewitter geben kann, noch nicht hast fotografieren können. Ist das eigentlich überhaupt möglich? Ich meine, viel mehr als du kann man sich ja damit gar nicht beschäftigen.
Also es ist auf jeden Fall möglich. Es gibt dann ein paar andere Fotografen auch, ich glaube Paul Smith heißt er, das ist so eigentlich der bekannteste, der sich nur damit beschäftigt. Also er chased sozusagen auch Gewitterzellen, aber immer auf Abstand und versucht dann nur auf diese Blitzphänomene draufzugehen und macht davon auch fantastische Aufnahmen. Und er hat auch nur ein paar von diesen Phänomenen fotografiert und das in den USA, und obwohl er es immer gezielt darauf anlegt. Also man kann das schon machen, ja. Aber es ist sehr, sehr langwierig, sehr viel Aufwand. Also diese Red Sprites, die sind da vergleichsweise einfach, weil die tauchen dann, wenn du die passende Gewitterzelle hast, dann echt öfters mal auf. Verschiedene Größenordnungen natürlich, ja. Aber da müsste ich wirklich wahrscheinlich mehrere Jahre investieren, nur dieses Phänomen, diese Blue Jets oder die Elvis da zu verfolgen, um das wirklich erwischen zu können.
Dann musst du also ganz viele von diesem Buch hier verkaufen, ganz viele Exemplare, damit wir das finanzieren können, dass du das auch machen kannst. Wie wäre es damit?
Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, aber dann muss man auch noch die nächsten Jahre in die USA reinkommen dürfen. Das ist natürlich jetzt auch so eine Frage.
Oh ja, da wollte ich später nochmal kurz mit dir drüber reden, weil du da ja in letzter Zeit häufiger unterwegs warst. Aber wir bleiben natürlich jetzt erstmal noch bei dem Buch. Und jetzt haben wir schon, das ist ja so ein bisschen meine stichelige Art, dass ich jetzt erstmal gefragt habe, was fehlt denn? Aber wir können ja auch viel mehr noch Zeit darauf verbringen, was du denn da alles mit reingepackt hast. Und ich persönlich fand es ja unglaublich spannend. Ich habe sogar hier und da immer wieder was Neues gelernt. Ich kannte nicht alle interessanten Sachen, die da so drin waren. Zum Beispiel jetzt, dass es unterschiedliche Interferenzregenbögen gibt oder sowas. Die Physik dahinter war mir dann auch noch neu. Das heißt, auch jemand, der sich mit dem Thema sehr viel beschäftigt und auch schon viel gesehen hat, kann da auf jeden Fall noch was Neues lernen. Und naja, über die Bilder brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Ich glaube, jeder, der hier zuhört, hat vielleicht schon mal Bilder von dir gesehen oder weiß in etwa, was ihn da oder sie da erwartet. Aber spannenderweise muss ich gestehen, dass da auch noch viele Bilder drin waren, die ich gar nicht kannte. Also du hast ja offensichtlich sehr viel Arbeit noch entweder zurückgehalten oder extra für das Buch angefertigt. Wenn du so Prozentsatz sagen müsstest, so wie viel hast du eigentlich für das Buch extra nur fotografiert, um in Anführungsstrichen Lücken zu füllen, und wie viel war vorher wirklich schon da?
Tatsächlich ist das meiste schon da gewesen und das habe ich mir auch gesagt, aber also das ist jetzt kein Bildband, den du jetzt sagst, ich möchte jetzt ein Bildband zu dem Thema machen, dann zieht man los und dann macht man ihn halt in so ein bis zwei Jahren. Sondern es ist etwas, das kann man sich als, oder habe ich mir als großes Ziel gesetzt über Jahre hinweg, und dann irgendwann habe ich jetzt erkannt, okay, jetzt habe ich genug, jetzt ist das so abgeschlossen, jetzt kann ich damit wirklich ein Bildband auf einem sehr hohen Niveau befüllen. Also nicht einfach nur mal, sag ich mal, so zusammengekratzt aus der Fotosammlung, dass man da gerade irgendwie mal ein Bildband zusammenbekommt, um damit halt Geld zu verdienen, sondern nein, das war wirklich, die ganzen Fotos sind davor entstanden und wurden nicht gezielt für den Bildband gemacht, sondern einfach nur, weil ich Lust darauf hatte.
Also nicht ein einziges der Bilder war so, okay, das Phänomen fehlt mir noch, das muss ich jetzt noch mitnehmen, das versuche ich jetzt mal zu erzwingen, dass ich davon ein Bild bekomme, sondern wirklich alles davon war vorher vorhanden und wurde dann im Prinzip von dir wahrscheinlich in Zusammenhang mit dem Verlag dann kuratiert.
Genau, also es gab ein paar Sachen, wo ich jetzt gesagt habe, okay, das ist nicht schwierig zu bekommen, aber das habe ich genau deshalb bisher auch noch gar nicht gemacht gehabt. Das waren zum Beispiel diese Schneeflockenfotos und diese Raureif-Makrofotos. Da hatte ich mich vorher nicht interessiert, aber ich wollte das irgendwann mal zeigen, und die habe ich dann doch tatsächlich speziell für den Bildband gemacht, weil das waren jetzt keine typischen weitwinkligen Landschaftsfotos, die ich jetzt so normalerweise in meinen Newsfeed oder auf meiner Homepage zeige.
Ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Ich habe hier und da immer mal wieder Aufnahmen gesehen, wo ich dachte, interessant, ich wusste gar nicht, dass Basti sowas gemacht hat. Und genau, du hast es schon angesprochen, das waren diese Raureif-Makro-Aufnahmen, wo ich dachte, interessant. Da hast du ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen was Neues dann dazulernen können, fotografischer Natur, weil du gesagt hast, okay, ich möchte das in meinem Buch adäquat abbilden. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht so leicht. Du schriebst es ja auch so, eine einzelne Schneeflocke oder einen einzelnen Eiskristall überhaupt zu fotografieren, ist schon eine Herausforderung, einfach weil die müssen ja A, schön geformt sein, B, dürfen sie nicht schmelzen und C, wenn man sie irgendwie anfasst oder so, dann knicken sie halt ein oder zerbrechen. Also wie hast du dich denn da zum Beispiel entlanggehangelt, um diese Aufnahmen machen zu können?
Also das war eigentlich ein idiotischer Zufall. Und zwar braucht man für diese Schneeflocken, dass man wirklich diese eisen ausfallenden Schneekristalle hat. Das ist ganz untypisch. Das kann ich nicht haben, wenn ich jetzt so einen richtigen Schneefall habe, sondern das entsteht, wenn ich so einen grauen Hochnebel habe bei Minusgraden. Ab und an fällt mal eben eine von diesen Kristallen da irgendwo runter. Und genau so ist es auch da gewesen. Das habe ich dann erkannt und ich hatte dieses Makroobjektiv mit dabei. Und ich habe das erst mit einer speziellen schwarzen Plexiglasplatte versucht, die ich mit hatte. Da habe ich auch schon vorbereitet. Die lag extra im Auto, damit die natürlich auch eiskalt ist. Ne? Das darf natürlich dann auch nicht vom Innenraum rausgebracht werden, weil wenn du diese Plexiglasplatte warm ist, geht das natürlich auch nicht. Und das hat sich aber als sofort enorm schwierig herausgestellt, weil ich immer senkrecht hätte über dieser Platte nach unten fotografieren müssen, auf die Schneeflocke drauf. Und das war extrem schwierig, das mit dem Makroobjektiv, mit dem, was ich hatte, einzustellen. Und dann war es irgendwann einfach so dumm. Ich gucke mein Autofenster an und ich habe gesehen, ja gut, das bleibt einfach auf diesem Autofenster perfekt drauf liegen, auf dieser schrägen. Und dann habe ich einfach das Autofenster genommen. Und weil der Hintergrund beim Makroobjektiv so unscharf ist, war das also auch gar kein Problem, die freizustellen. Und dann habe ich die eben auf meinem Autofenster diese Schneeflocken fotografiert und immer wenn eine draufgefallen war, habe ich halt die Kamera so 5 cm mit dem Stativ verschoben und dann mit dem Makroschlitten schnell das Fokus-Stacking gemacht.
Wenn wir jetzt aber dann über die Aufnahmen reden, für die du normalerweise bekannt bist, also gerade die großen Szenen mit dem Ultraweitwinkel, Superzellen, Gewitter und auch Sturmaufnahmen, da gab es doch dann bestimmt auch einen rigorosen Auswahlprozess, weil du hast ja immer nur, heißt immer eine Seite, ein Bild, teilweise zwei Bilder, um ein bestimmtes Wetterphänomen dann auch in dem Buch abzubilden, weil du hast ja wirklich versucht, im Prinzip mit jedem Foto ein neues Phänomen irgendwie abzubilden und das auf über 200 Seiten. Da kann man sich jetzt mal vorstellen, wie viele Phänomene da so alles drin sind. Aber bei deinen ganzen Sturmbildern, da musst du doch Lieblinge gehabt haben. Die Bildselektion war dementsprechend doch relativ schwer, oder? Wenn du dich für ein einzelnes Bild zum Beispiel entscheiden musst, um zu zeigen, was eine Low Precipitation Supercell ist. PS, kannst du auch gerne nochmal erklären.
Ja, genau. Das ist absolut, das hast du richtig erkannt. Also das war wirklich das Komplizierteste. Da habe ich wirklich lange davor gesessen. Und unterliege jetzt auch diesem Phänomen, dass ich natürlich deshalb auch gar nicht damit zufrieden bin, weil ich mir denke, ach, hätte ich doch lieber dieses Foto da reingepackt. Und aber muss es dann, glaube ich, einfach irgendwann gut sein lassen. Und ja, und da muss ich halt dann, habe ich vor allen Dingen darauf geachtet, dass es halt auch physikalisch am besten zu erkennen ist, das Phänomen auf diesem Foto jetzt selbst, dass es sich klar unterscheidet von den anderen Wolken, warum die jetzt da abgebildet wurde und die andere. Und jetzt nicht nur zu 100% darauf gegangen, immer das ästhetisch gewaltigste Bild zu nehmen.
Ich glaube, das hat auch ganz gut funktioniert. Also ich kann mich noch an ein Blitzbild erinnern, was ich ganz spannend fand, weil du ja zum Beispiel erklärt hast, was dann positive oder negative Entladungsblitze und sowas sind. Und dann hattest du ein Bild, da ist dann von dem Baum, wo der einschlägt, also eine relativ nah herangezoomte Aufnahme, also mit Tele gemacht, springen dann quasi die Lichtbögen von dem Baum über in den Hauptblitz beispielsweise. Und das hast du dann ganz schön aufgedröselt. Also die genaue Physik kann ich jetzt, ohne es nachzulesen, auch nicht mehr wiedergeben. Aber das fand ich zum Beispiel auch spannend, dass da viel drin ist, was auch eher so eine Art, ja, ich sag schon fast wissenschaftliche Fotografie ist, wo dann eben die Ästhetik vielleicht auch ein kleines bisschen in den Hintergrund tritt, um eben diesen Lerneffekt erzeugen zu können. Und das, muss ich sagen, fand ich echt erfrischend in einer Welt, in der es halt immer höher, weiter, besser, krasser geht, dass da auch, ich sag mal, teilweise relativ nüchterne Aufnahmen drin sind. Das soll jetzt auch nicht böse klingen, wie gesagt, die sind immer noch extrem eindrucksvoll, aber dass der Lerneffekt für mich persönlich auf jeden Fall da war. Also ich glaube, für naturwissenschaftlich interessierte Leute hat das Buch darüber hinaus, dass es schöne Bilder hat, auf jeden Fall auch nochmal einen Nährwert, sagte ich ja gerade schon. Also dafür erstmal Hut ab.
Ja, danke dir, Alex. Und genau, da kommen wir auch nochmal zu dem Punkt mit diesem Foto zurück. Ob diese Fotos halt absichtlich für den Bildband gemacht wurden, weil das ist ein Foto, das kann ich nicht absichtlich dafür machen. Ja, ich habe keinerlei Ahnung, dass dieser Blitz jetzt irgendwann diese Stelle einschlägt. Das heißt, ich muss einfach hunderte, tausende Fotos von Blitzen gemacht haben und irgendwann schlägt einer so vor mir in die Stelle ein, dass ich da den perfekten Blick habe auf diese Upward-Streamer, die dann aus diesen Bäumen rausgekommen sind und in diesen Blitzkanal reingewandert sind. Ja.
Werbung. Du möchtest die schönsten Landschaften unseres Planeten fotografieren und das am besten auch noch mit bester Gesellschaft und ohne den ganzen Planungsaufwand? Dann begleite mich doch auf einer meiner vielen Fotoreisen, die ich 2026 im Programm habe. Da sind wunderschöne Destinationen mit dabei. Nächstes Jahr beispielsweise Tansania oder Grönland. Für alle, denen es nicht weit genug weg sein kann. Letzteres ist natürlich auch eine Pilotreise zusammen mit meinem Kollegen Florian Warnecke. Also was für mich auch wirklich Besonderes. Ansonsten habe ich natürlich viele meiner Evergreens im Petto, wie zum Beispiel die Sächsische Schweiz, Lofoten, Teneriffa und vieles mehr. Schau doch einfach mal bei mir auf der Seite www.nikolasalexanderotto.net/fotoreisen vorbei und mach dir ein Bild, ob da nicht vielleicht was für dich mit dabei wäre. Und jetzt geht's erstmal weiter mit dem Podcast mit Basti. Weiterhin viel Spaß. Dann habe ich noch eine Frage, die auch vielleicht ein bisschen so naturwissenschaftlichen Charakter hat. Und zwar, ich habe das immer mal wieder gehört, aber hast du vielleicht auch schon mal sowas wie einen Kugelblitz sehen können? Und wenn ja, wie selten ist das? Weil ich mich nach wie vor immer noch frage, ob es das denn wirklich gibt. Das scheint ja eher so eine mythologische Figur zu sein, obwohl ich dich gerade hier habe.
Ja, also da ist nämlich bis heute auch noch gar nichts sicher. Es gibt so ein paar Experimente, dass wenn du irgendwie mit so und so viel Spannung mit einem Blitz in eine Wasserpfütze schießt, dann entsteht da irgendwie so eine Art Plasmakugel, die sich dann an irgendeinem Magnetfeld dann da entlanghangeln kann. Also theoretisch kann man so irgendwas in dieser Richtung ja schon im Labor erzeugen. Aber ich denke mir die ganze Zeit, ich kenne so viele Stormchaser, die den ganzen Tag draußen rumrennen mit den Kameras und diese Gewitter in diesen Superzellen, was auch immer in den USA, intensivst beobachten und noch kein einziger oder habe ich noch nie ein Foto von so einem Kugelblitz oder irgendwas Ähnliches, was man hätte denken können, irgendwie gesehen. Und deshalb finde ich das schon sehr seltsam, weil es hätte irgendwann mal auftreten müssen, wenn man die stärksten Gewitterzellen der Welt permanent hat.
Ja, das klingt für mich jetzt erstmal nach Mythos dann dementsprechend, wenn man dieser, ja, das ist ja nicht mal anekdotische Evidenz, sondern es ist ja schon empirische Evidenz eigentlich, folgt, dass es das dann halt nicht geben kann, wenn man sich schon die ganze Zeit dort rumtreibt. Eine Sache, die mir auch noch an dem Buch aufgefallen ist, die ich extrem spannend fand, ist, dass du ja noch, glaube ich, vor 2-3 Jahren gesagt hattest, dass du mal in den USA gerne einen Tornado fotografieren wollen würdest und das bis dato nicht so ganz geklappt hat. Jetzt hast du hier ein wunderschönes Beispiel für einen Tornado drin gehabt und das ist ja immer so eine Story, die man natürlich auch in den Medien ganz gut verkaufen kann, weil Leute immer wissen wollen, wie ist es eigentlich, zum Beispiel dann, wenn man beim Stormchasing auf so einen Tornado trifft oder aber versucht, ihn sein Glück zu erzwingen und eben einen zu suchen. Vielleicht kannst du uns da auch mal einfach mitnehmen, weil ich glaube, das ist einfach eine spannende Geschichte, wie es zum Beispiel zu diesem Bild bekommen ist.
Genau, aber da muss ich dich kurz korrigieren. Ich habe davor auch schon Tornados fotografiert, aber ich wollte ein sehr gutes Tornado-Foto haben, wo ich halt sehr nah dran bin. Und auch wenn das immer so rüberkommt bei dem Stormchasing selbst, ist das tatsächlich nicht an der Tagesordnung. Und selbst wenn ich jetzt in den USA professioneller Stormchaser bin und wirklich die ganze Saison mitnehme und jedes Mal fahre und sehr viel Ahnung habe, ist es nicht normal, dass ich Tornados so oft so nah bekomme. Und dann ist es natürlich für mich jetzt, der jedes Jahr nur 4 bis 6 Wochen da drüben verbringt, noch deutlich komplizierter, das zu erwischen, ja. Und die meisten Tornado-Fotos, da siehst du den Tornado in der Ferne, weil du gerade nicht passend an der Zelle dran bist oder da kein Weg hinführt oder wie auch immer. Aber wirklich so, dass das Ding bei dir vorne weg über die Straße geht, das hatte ich halt noch nicht gehabt. Und das habe ich dann jetzt dieses Jahr im Frühjahr in den USA dann geschafft gehabt, ja. Und das war schon sehr spannend, weil wir waren auch die einzigen, die an dem Tornado vorne weg dran waren. Weil ich habe mir einfach gedacht, komm, das wird funktionieren. Und dann sind wir vor diese Zirkulation gefahren, hat es sich tatsächlich auch herausgebildet. Und dann ist er hinter uns den Feldweg entlang gezogen. Und ich habe einfach nur drauf gesetzt, es war zum Glück nicht schlammig, dass die Straße immer weiterführen wird und dass irgendwann mal irgendeine Querstraße kommt, die wir notfalls nehmen könnten, was dann zum Glück auch der Fall gewesen ist, ja.
Sprich, das war schon wieder kalkuliertes Risiko, wie es wohl so oft ist beim Stormchasen, weil ich habe auch schon Videos von dir gesehen, die du sogar freiwillig gepostet hast, wo ihr euch mal in einem Straßengraben verirrt habt mit einem Auto, weil die ganze Straße dann nur noch ein einziges Schlammmeer war und euch mehrfach habt auch rausziehen müssen. Also da steckt ja hinter jedem Bild auch eine wilde Geschichte, teilweise mit kalkuliertem Risiko und ich glaube manchmal auch so ein bisschen, dass ihr da vielleicht ein bisschen den Nervenkitzel sucht, oder?
Es geht, also krass absichtlich suchen tue ich den jetzt nicht. Mir geht es dann, wenn ich den Tornado entspannt fotografieren kann, dann habe ich da absolut nichts dagegen. Und ja, man kann es kalkulieren mit der Straße. Also wenn du halt weißt, okay, du bist ja den ganzen Tag schon irgendwie die Feldwege gefahren und das ist halt nicht schlammig, dann, weil es nicht geregnet hat die Tage davor, dann kann man das halt einkalkulieren, dass man dann auch Wege fahren kann, die halt sonst, wenn sie schlammig sind, unbefahrbar werden. Ja, die sind dann halt dann im Trockenen dann fahrbar.
Ja, weil du hast das noch so richtig schön dann auch im letzten Satz unter dem Bild noch geschrieben. Und es gäbe nichts Schlimmeres, als im Schlamm festzustecken, wenn sich ein Tornado nähert. Ich kann mir das ein bisschen so am Rande vorstellen, dass das vielleicht nicht die beste Situation ist. Aber irgendwie finde ich das auch schon wieder interessant, dass man sich natürlich dann auch für solche Fotos mit so viel Faszination und so viel Drive dann dahinter klemmt, um dann solche Aufnahmen zu machen. Aber du bist ja eigentlich eher auch, ich sag mal, einer der kalkulierenderen Typen. Du hast zum Beispiel auch bei einem der Blitzbilder so schön geschrieben, dass du deine Blitzaufnahmen meistens dann aus dem Auto machst. Das heißt, du versuchst das Risiko ja schon zu minimieren. Gibt es denn irgendwas, wo du jetzt sagen musst, okay, vielleicht bei einem der Bilder hier im Buch, vielleicht bin ich auch jetzt hier der sensationslüsterne Journalist in Anführungsstrichen. Gab es denn da auch so Situationen jetzt bei der Entstehung der Bilder, der Bücher, wo Sicherheit eher, naja, Mangelware war?
Würde ich jetzt nicht direkt sagen. Also ich achte schon immer darauf, dass das Ganze dann sicher ist. Und wenn ich halt jetzt sage, okay, also ich wiege sozusagen immer ab, was ist so der aktuelle Reward? Also was würde ich jetzt bekommen können und wie unsicher ist das? Wenn ich natürlich jetzt weiß, okay, gerade ich habe nachts einen F4-Tornado unter der Zelle und ich sehe eh nichts davon, warum sollte ich mich dem jetzt überhaupt annähern? Das macht ja dann zum Beispiel gar keinen Sinn.
Vielleicht an der Stelle nochmal kurz der Hinweis an alle, die die vorherigen Folgen nicht gehört haben, was zum Beispiel ein EF4 ist oder so. Es kann gut sein, dass das in einer der anderen Folgen schon erklärt wurde, weil wir jetzt hier teilweise schon mit Begrifflichkeiten um uns werfen, die vielleicht nicht für alle Leute verständlich sind. Aber wenn wir jeden Einzelnen davon erklären würden, beziehungsweise Basti dürfte das dann natürlich, dann würden wir thematisch wahrscheinlich nicht sonderlich weit kommen. Deswegen lasse ich zum Beispiel mal den EF-Begriff hier einfach mal stehen. Und ihr habt ja schon andere Sachen gehört. Das müssen wir jetzt an der Stelle dann, glaube ich, mal aushalten. Weil ansonsten wird das thematisch nicht so viel Interessantes hergeben. Aber das ist ja auch der schöne Hinweis und da ist jetzt vielleicht nochmal relativ offensichtliche Werbung. Das könnt ihr natürlich zum Großteil einfach in dem Buch auch nachlesen, weil wie gesagt, da steht alles Mögliche zu drin. Und ich finde es zum Beispiel, und da mache ich jetzt mal dann die Überleitung zum nächsten Thema, auch sehr spannend, dass du auch die astronomischen Phänomene eben mit eingebaut hast. Es gibt ja ein ganzes Kapitel zum Sternenhimmel und da sind auch schon wieder so Bilder dabei, wo ich dachte, ah, wow, cool. Da hat er noch ein bisschen sein Portfolio auch ein bisschen erweitert und ich fand das auch im Kontext des Buches irgendwie stimmig, dass man natürlich sich damit ein bisschen beschäftigt und du hast ja in der letzten Zeit sehr, sehr viel auch Astrofotografie und Aurora-Fotografie betrieben und da sind Bilder drin, die ich wirklich einprägsam fand, wie zum Beispiel, dass du die Sternschnuppen letztes Jahr, glaube ich, war das ja im August, fotografiert hast, also die Perseiden und zusammen mit den Perseiden hast du sogar noch Polarlichter fotografieren können und hast das mit eingebaut. Das war doch bestimmt auch eine ganz fantastische Erfahrung. Oder?
Ja, absolut. Also das ist auf jeden Fall so ein Once-in-a-Lifetime-Foto. Wobei ich sagen muss, ich habe noch ein Foto, das habe ich noch gar nicht bearbeitet. Ich habe jetzt in Norwegen einen richtigen Boliden, also eine richtig fette Sternschnuppe mit dem Polarlicht erwischt. Das muss ich noch mal zeigen. Ja, bin ich noch nicht zum Bearbeiten gekommen, aber dass das während den Perseiden bei uns in Deutschland gab, das ist das Polarlicht zwei Nächte lang und ich das synchron fotografieren konnte mit den Sternschnuppen, das würde erstmal nicht mehr vorkommen.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Da warst du wahrscheinlich auch mächtig stolz, als die Aufnahme in deinem Kasten war, weil das können nicht allzu viele Leute dann auch wirklich von sich behaupten, sowas mal fotografiert zu haben. Aber du gibst ja Leuten auch immer Tipps. Das finde ich irgendwie ganz witzig. Und zwar hast du ja mal vor einiger Zeit so WhatsApp-Gruppen gegründet, wo du dann den Leuten immer im Prinzip direkt auf die Nase bindest, was sie so alles fotografieren können. Ich habe mich mal gefragt, ich bin ja auch in so einer Gruppe, aber leider kann ich nicht so spontan fotografieren, wie andere das vielleicht können, ob das nicht für dich auch ein bisschen geschäftsschädigend ist, weil du ja zum Beispiel mit deiner App Viewfinder oder auch mit deinen Touren im Prinzip natürlich dafür sorgst oder versuchst damit auch ein kleines bisschen Geld zu verdienen, dass du halt die Leute dann mitnimmst oder ihnen diese Wetterdaten gibst. Aber wenn man in deiner WhatsApp-Gruppe ist, kriegt man das ja quasi von dir jeden Tag top aktuell frei Haus geliefert. Also ist das nicht auch geschäftsschädigend?
Ich sag mal so, wenn man sich jetzt bei mir meine Bücher anguckt, durchliest, die Videokurse anschaut, die App bei Viewfinder benutzt, dann kann man schon ganz gut unterwegs sein, aber du wirst niemals meine Erfahrungen, die kann man nicht ersetzen. Das heißt, so diesen Feinschliff, welches Motiv wähle ich jetzt aus? Wo fahre ich jetzt genau hin? Warum mache ich das? Was stelle ich jetzt ein vor Ort auf der Kamera? Das kann man daraus einfach nicht ziehen. Das heißt also, wenn man jetzt wirklich auf das Fotoniveau kommen möchte, was ich dann da auch zu bieten habe, dann muss man eben mit mir einfach auf eine Tour raufkommen und dann wird man das auch verstehen. Ja, mir ist natürlich bewusst, dass jetzt niemand, der jetzt in Berlin 6 Stunden von mir weg wohnt, einfach mal spontan mit mir auf einen Workshop oder sowas kann. Ja, aber ich habe die Leute, die machen das dann eben und die wissen dann eben auch, warum. Ja, weil ich kenne dann halt eben nochmal irgendwelche geheimeren Locations oder stimme das dann nochmal mit dem Wetter besser ab, als man das jetzt mit diesen ganzen Sachen machen könnte, wenn man sich das ja beigebracht hat mit meinen Sachen. Na, das muss man einfach so sagen, dass so ist das eben.
Dann habe ich noch eine Anschlussfrage, die wäre wahrscheinlich an anderer Stelle vorher noch besser aufgehoben gewesen, aber ich fand es irgendwie ganz interessant. Ich habe neulich, als ich mit Kilian Schönberger zusammen in Madeira unterwegs oder auf Madeira unterwegs war und danach in Zingst, mal darüber gesprochen, wie man eigentlich die ganzen Datenmengen so ein bisschen auch sichert. Und da hat er mal so eine Zahl genannt, wie viele Fotos er eigentlich so über die ganzen Jahre gesammelt hat. Und hat gesagt, er hat so 600.000 Aufnahmen, die irgendwo schlummern. Und zum Vergleich, ich habe, glaube ich, nicht mal 80.000. Also ich fotografiere offensichtlich wesentlich weniger. Wie viel hast du eigentlich momentan bei dir so auf der Platte und wie gehst du mit den ganzen Datenmengen um? Weil ich meine, alleine, ich sagte es ja gerade, da wäre die Frage nämlich besser aufgehoben gewesen, du hast ja Riesenmengen Bilder durchsuchen müssen für dein Buch. Wie machst du das überhaupt, dass du da noch den Überblick behältst?
Ja, es ist eine sehr interessante Frage. Ich weiß tatsächlich nicht die Anzahl, wie viele Fotos ich tatsächlich gespeichert habe. Ich weiß, dass es um die 14 oder 16 Terabyte sind. Also ohne Spiegelung, ne? Also rein die Daten an sich. Und ich bin aber auch wirklich rigoros. Ich habe schon viel gelöscht. Also wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe so einen Ort, dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, 60 Fotos an einem Morgen aufgenommen. Und dann gucke ich die. Und das war gerade vor 10 Jahren. Und dann gucke ich mal rein und frage mich, okay, erstmal, was habe ich da vor 10 Jahren eigentlich für eine Scheiße fotografiert?
Ja.
Und dann lösche ich auch wirklich rigoros raus. Ich habe dann auch teilweise ganze Ordner gelöscht und habe mal so 1, 2 JPEG-Fotos übrig gelassen, nur als Erinnerung daran. Und das reduziere ich dadurch halt enorm, weil es einfach keinen Nutzen hat, diese Dateien dann überhaupt aufzuheben. Da habe ich mich, sage ich mal, emotional jetzt mit verabschiedet, aber ich glaube, das ist auch so ein Learning, was man über die Jahre dann irgendwann hat, wenn man sagt, okay, man macht das jetzt so lange mit der Fotografie und stellt dann einfach fest, man hat einen Ort, an dem man vor 10 Jahren erstellt hat, in 10 Jahren nicht einmal wieder reingeguckt. Wofür habe ich es dann überhaupt noch?
Tja, vielleicht für das nächste Buchprojekt, wo du dann irgendwo eine Aufnahme gemacht hast von früher, die du vielleicht noch brauchst, um zu vergegenwärtigen, wie sich deine Fotografie vielleicht auch verändert hat, falls du nochmal ein Buch machst, was sich um komplett deine fotografische Geschichte auch dreht oder so. Ich habe immer Skrupel, irgendwas wegzuwerfen. Und wenn es ein Bild ist, was ich heutzutage in einem Vortrag drin habe oder so, nur um zu zeigen, wie beschissen ich früher auch fotografiert habe und dass jeder mal klein anfängt oder so. Aber dafür reichen dann wahrscheinlich auch die 2, 3 JPEGs, die du eben nicht gelöscht hast, ne?
Ich nehme es an und ich habe, denke ich, auch einfach genügend Fotos noch irgendwo über, dass ich das da, die ich dafür verwenden kann. Da muss man sich, glaube ich, muss ich mir, glaube ich, keinen Stress machen in der Hinsicht.
Ja, gut, du fotografierst ja jetzt auch schon ein paar Jahre, da gibt es dann, glaube ich, genug zu tun. Aber ich wollte noch mal kurz zum Buch auch zurückkommen, weil du hast ja eine Menge Nebelaufnahmen zum Beispiel und hast dann auch irgendwo gesagt, okay, ja, das Land hat Stürme, das hat das und so. Und Deutschland ist das Land des Nebels. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil ich hätte jetzt einfach mal behauptet, dass es natürlich auch noch andere Ecken auf der Welt gibt, wo es fast genauso viel Nebel gibt oder es einem vielleicht auch einfach so vorkommt. Ist es wirklich so, dass es auf der Welt einmalig ist, dass es auf deutschem Territorium so viel mehr Nebel gibt als anderswo? Ist das wirklich so oder ist das eher, sag ich mal, so eine anekdotische Annahme? Weil das hat mich wirklich überrascht.
Ich glaube, ja, weil ich kenne auch nirgendwo Regionen, wo so Nebel, so viel Nebel fotografiert wird. Und da müssen wir natürlich jetzt auch mal die klimatischen Voraussetzungen beachten. Klar, wenn ich jetzt so einen Regenwald habe, dann habe ich natürlich dann da oben an dem Berg hängen irgendwie immer irgendwelche Nebel hängen. Aber das meine ich damit gar nicht. Also ich meine jetzt nicht irgendwelche tiefen Wolken, sondern ich meine wirklich diesen typischen Strahlungsnebel, der so ganz fein in den Tälern drin liegt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die USA nehme, der mittlere Westen da und die ganzen Nationalparks, dann habe ich da eigentlich nie Nebel. Liegt einfach daran, dass es kontinentales Klima ist und es ist viel zu trocken da, um Nebel da großartig oft zu haben. Und hier in Mitteleuropa haben wir durch die Nähe zu irgendeinem Meer halt immer deutlich feuchtere Luftmassen, die zu uns kommen. Was natürlich dann einfach dafür sorgt, dass da mehr Nebel vorhanden ist. Und wenn man sich die ganzen Kontinente anschaut, ist das tatsächlich immer bei den meisten Kontinenten der Fall, dass ich einen bei diesem typischen Regenwald habe. Oder, wenn sie so groß sind, dass sie dann eben sehr trockeneres, kontinentaleres Wetter haben. Und dann auch dadurch die Nebelwahrscheinlichkeit nicht mehr so hoch ist.
Ja, ich wollte nur fragen, ich denke dann so teilweise an so Orte wie zum Beispiel Maine, also die amerikanische Ostküste, die ja relativ bekannt dafür ist, dass es da zum Beispiel auch relativ viel Nebel gibt. Und es gibt dann so ein paar Küstenbereiche, aber ich denke mal, das ist halt nochmal dadurch der Unterschied, dass das bei uns halt auch einfach mehr im Binnenland auftritt und anderswo eben mehr oder weniger nur an der Küste, ne?
Genau, das ist auch der Punkt. Und selbst wenn ich dann da ist, die im Flachen dann wieder irgendwelchen Nebel habe, ich habe halt auch keine Gebirge, wo ich den dann gut fotografieren könnte. Oder wo ich damit was draus machen kann, ja. Und diese Mittelgebirgslandschaften, die es in Europa gibt, die sind schon sehr, sehr einzigartig. Das ist nicht zum Beispiel auch in den USA oder sowas. Dann habe ich so die Appalachen im Osten, okay. Und im Westen habe ich da so diese Rocky Mountains und diese ganzen Züge. Aber ich habe zwischendrin einfach meistens nur viel flaches Land.
Ja gut, da haben wir mit unseren kleinen Mittelgebirgen, wie jetzt zum Beispiel der Rhön oder auch dem Bayerischen Wald oder so, wahrscheinlich ein kleines bisschen einen Stellungsvorteil. Das kann ich mir schon vorstellen. Kann es denn auch vielleicht damit zusammenhängen, dass bei uns der Bewaldungsgrad, es war so niedrig wie nie zuvor wahrscheinlich in Deutschland, aber immer noch ein kleines bisschen mehr Feuchtigkeit speichert, sodass das neben den ganzen Binnengewässern dann auch noch dazu beiträgt, dass es so viel Nebel gibt?
Nee, ich glaube einfach, dass es hier generell viel regnet, ist der große Vorteil.
Said nobody ever. Aber ja. Gut. gut für die Leute, die im Mittelgebirge so ein bisschen dann auch aufgewachsen sind. Wie gesagt, das trifft ja auf dich auch zu. Also deine ersten fotografischen Ausflüge hast du ja dann auch eher im Mittelgebirge gemacht. Und auch dein Stil, den du ja über die Jahre so ein bisschen geriert hast und eben auch häufig mit Nebelfotografie verbunden wird, hat ja ein bisschen was damit zu tun, wo du da halt herkommst. Ich finde es aber auch spannend, dann zu schauen, was du an anderen Wetterphänomenen überall sonst auf der Welt fotografierst. Und das bringt mich auch zu der nächsten Hörerfrage. Und zwar kam natürlich, nachdem ich auch das Wort Magnum Opus ja schon benutzt habe, irgendwie die Frage auf und habe ich direkt mehrfach bekommen, was eigentlich das nächste Projekt sein soll, weil was soll jetzt eigentlich noch kommen? Und die Frage habe ich mir dann natürlich auch gestellt. Ich meine, vielleicht kannst du sie mir beantworten. Würde mich ja mal interessieren, was jetzt eigentlich noch, also wie man das überhaupt noch toppen möchte.
Man kann natürlich da das Buch immer wieder verbessern über die Jahre hinweg, falls das irgendjemanden dann noch interessiert in einigen Jahren, das Buch thematisch. Und ansonsten ist es so, dass ich natürlich jetzt auch wieder eine neue Bildband-Idee auch schon habe und die auch umsetzen möchte. Und das, da muss ich den Verlag nochmal anhauen. Da geht es mir so ein bisschen darum, um die ganzen Orte in Deutschland. Und was ich immer so ein bisschen schade finde an diesen ganzen Deutschland-Bildbänden, die es gab, wir nehmen jetzt mal die von Kiel, weil du schon angesprochen hast, jetzt mal außen vor. Aber viele solche von den Deutschland-Bildbänden, die es gibt, die sind immer so schön Wetterbildbände. Also ich fahre da hin und mache dann in der Mittagssonne bei blauem Himmel davon ein Foto Oder ich sage, ach, ich mache jetzt ein Deutschland-Bildband, dann setze ich mich als Fotograf mal ins Auto und dann fahre ich mal irgendwie einen Monat lang 10.000 Kilometer von Nord nach Süd und nehme das mal alles mit, so wie es halt gerade kommt an den Locations. Und ich habe aber halt jetzt über die letzten Jahrzehnte, kann man ja, sind wir schon bald 2 Jahrzehnte, habe ich ja dann die Orte immer dann besucht, wenn sie halt gutes Licht hatten. Das heißt, ich habe dann auch wirklich aufgenommen, habe dann wirklich auch eine Anfahrt von 3-4 Stunden auf mich genommen, weil ich halt wusste, dass die Bedingungen gut sind. Und so habe ich halt Unmengen an bekannten und schönen Orten in Deutschland zusammengetragen, in einer Fotoqualität mit genialen Lichtstimmungen, die so halt fast niemand hat. Zum Beispiel, selbst beim Kieren würde ich jetzt auch sagen, Kieren ist ja eher sehr auf Wald und Natur fokussiert. Und er hat ja Stadtansicht und sowas ja außen vor gelassen. Und das habe ich aber zum Beispiel auch mitgenommen. Und das würde ich halt gerne noch thematisch als neuen Bildband herausgeben.
Tja, die Idee klaue ich dir jetzt einfach, weil du die so schön ausführlich erklärt hast. Nein, ich habe natürlich nicht die Bilder, aber finde ich aber interessant, dass du da schon ein bisschen mehr direkt auf dem Kasten hast. Auf der anderen Seite hätte ich jetzt vielleicht sogar eigentlich erwartet, dass du wenn man sich mal so die Weltlage auch anschaut oder so, gerade in den USA, du hast es schon angesprochen, auch vielleicht dahin orientierst, nochmal andere Orte zum Stormchasen zu suchen und dort eben vielleicht dann das noch zu vertiefen, weil, ich kann ja mal darauf eingehen, du warst ja dieses Jahr auch wieder in den Vereinigten Staaten, die letzten Jahre auch immer und ich weiß noch, dass ich gefragt hatte, so du sag mal, fühlst du dich eigentlich bei der momentanen politischen Lage dieses Jahr eigentlich noch irgendwie wohl dahin zu fliegen? Du hast das natürlich, wie du so bist, einfach abgetan. Ich sage, ha, ist überhaupt kein Problem, aber vielleicht musst du dir dann ja demnächst fürs Stormchasen ja auch eher, weiß nicht, Argentinien oder Australien raussuchen, wenn man vielleicht wirklich zukünftig nicht mehr in die USA kann. Spielt das vielleicht auch noch eine Rolle so in deiner Planung?
Ja, aber ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht. Also wir müssen natürlich noch dazu sagen, warum. Weil jetzt gerade diese News kam, dass man natürlich das an der ganzen Social-Media-Profil jetzt verpflichtend angeben muss. Aber ich habe da weiter drüber nachgedacht und ich sehe jetzt nicht so das große Problem per se damit. Also die Daten sind sowieso alle da, die stehen über mich sowieso im Netz und selbst wenn die es wirklich machen wollten, könnte sich jeder Grenzbeamte hinsetzen und das auch machen, sich das anzuschauen, was ich da tue. Und ich habe mir das mal durchgelesen und technisch ist es ja einfach so, dass man seine Social-Media-Profile angibt und die gucken halt, mit was habe ich so gepostet, was ist mein Freundesnetzwerk, mit wem bin ich da unterwegs. Und da befürchte ich für mich persönlich nichts, warum sollte ich das jetzt auch tun, ja. Und ich glaube, dass es in der Hinsicht ein bisschen übertrieben einfach wieder dargestellt wird bei uns. Und das habe ich auch dahingehend schon gemerkt, als ich jetzt immer in den USA war, wie extrem von den deutschen Medien, dass das dargestellt wird, einfach wie das angeblich in den USA ist. Und ich habe selbst während der Wahlperiode, vor der Wahl jetzt da vor Donald Trump, ist das einfach nicht so gewesen da. Das hat im Alltag, hat das für die Leute so viel Thema gespielt wie bei uns, wenn Bundestagswahl ist. Natürlich zeigen dann immer die Tagesschau dann Bilder von irgendwelchen Grundstücken, wo dann 50 Trump-Flaggen aufgestellt sind oder so. Die gibt es auch mal irgendwo, klar, ja. Aber habe ich halt persönlich kaum irgendwo gesehen oder mal ein Pickup, wo halt Trump-Pants 2024 oder drauf gestanden hat hinten, ja. Aber nee, es ist nicht so übertrieben, wie das immer dargestellt wird.
Finde ich eigentlich ganz schön, dass du das nicht ganz so fatalistisch siehst wie ich. Auch als jemand, der halt die Vereinigten Staaten wirklich liebt und auch schon mehrfach da war und nicht umsonst habe ich ja Amerikanistik studiert. Vielleicht bin ich da dann doch ein bisschen negativer eingestellt als du und sollte mir ein bisschen was von deiner Besonnenheit quasi aufsparen, weil ich habe ja schon auch dieses Jahr schon überlegt, ob ich mal wieder hinfliege und habe es dann doch lieber sein lassen, in der Hoffnung, dass sich die Situation noch ein bisschen ändert. Ich habe dir aber quasi gerade noch eine implizit eine andere Frage gestellt und zwar warte ich eigentlich immer mal drauf, dass irgendeiner von den deutschen Stormchasern zum Beispiel sich überlegt, halt nach Australien oder nach Argentinien irgendwie auszuweichen. Hast du da auch vielleicht schon irgendwelche Pläne für? Das ist natürlich immer so ein bisschen bei Proxy. Ich würde es ja am liebsten selber machen, aber ich habe halt keinen Plan.
Ja, sie haben mal geguckt, Argentinien ist halt von der Infrastruktur her problematisch. Und da muss ich ehrlich sagen, ich schlage mich lieber rumschlagen. Ich habe weniger Schiss vor der Grenze, selbst vor diesen neuen USA Grenzübertrittsbedingungen, als ich jetzt, sage ich mal, irgendwo remote in Südamerika unterwegs sein möchte. Weil in den USA habe ich jetzt persönlich, wenn ich da drinne bin, jetzt nichts zu befürchten. Und Australien ist halt auch von der Infrastruktur her gut. Du hast halt die Küstenstraße und das war's halt, ne? Und so krass ist die Gewittersaison da tatsächlich auch nicht. Also ich habe mir das jetzt mal so ein bisschen verfolgt. Alles, das ist vergleichbar wie hier bei uns.
Könntest du aber vielleicht noch eine Rollcloud fotografieren? Ich habe gehört, ja, die treten im Norden von Australien relativ häufig auf im Vergleich zu anderen Orten auf der Welt. Das wäre doch vielleicht nochmal was.
Ja, stimmt. Da gibt es so eine Bucht, wo das, wenn in lokalen Klimavoraussetzungen sehr häufig auftritt, ja.
Ja gut, würde sich wahrscheinlich nicht lohnen, alleine deswegen dorthin zu fliegen, ne?
Ja, vor allen Dingen, weil ich ehrlich gesagt sagen muss, es gibt so Sachen, da habe ich mir angeguckt und Australien gehört tatsächlich zu den Regionen, wo ich mir denke, so als Landschaftsfotograf, da ist jetzt auch nicht so viel eigentlich, ne?
Sagst du, wenn du die ganze Zeit in den mittleren Westen fährst?
Das ist ja für die Gewitter, das ist was anderes. Da geht es nur. Australien finde ich persönlich landschaftlich, ja, das lassen wir jetzt außen vor, aber wenn es, sage ich mal, um die Anreise für Landschaftsaufnahmen oder sowas geht, dann finde ich Australien nicht so interessant. Neuseeland, gar keine Frage, ist ultra geil, möchte ich mal hin. Aber Australien fand ich da sehr unspannend von dem, was ich da bisher so gefunden habe. Ich kenne auch jetzt wirklich keinen Landschaftsfotografen, der mir irgendwo mal auf Social Media begegnet ist, der jetzt sehr intensiv krasse Landschaften in Australien macht.
Oh, da kenne ich einige. Also ich könnte dir zum Beispiel Kane Pascoe nennen oder Dylan Toe, die mir da direkt mal einfallen würden. Aber das sind natürlich auch alles Australier, also weniger von den Leuten, die jetzt dorthin reisen, um dort zu fotografieren. Stefan Forster hat da vielleicht auch mal ganz gute Bilder gemacht, zum Beispiel auf Kangaroo Island oder so. Da gibt es schon spektakuläre Orte. Natürlich Tasmanien, wo ich ja jetzt gerade mal wieder in der Planung bin und hoffe, das endlich nächstes Jahr vielleicht realisieren zu können. Aber gut, das weicht jetzt schon ein bisschen weiter vom Thema ab. Ich würde den Kreis nochmal ganz gerne zum Buch schließen. Und zwar fand ich irgendwie ganz spannend, dass du ja natürlich auch viele Bilder gemacht hast, die so erstmal in der Form jetzt nicht so einfach zu finden sind. Sprich, das hat ein gewisses Maß auch, ich habe es gerade schon mal so ein bisschen gesagt, so an Sensationalismus und alles so ein bisschen aufgebauscht, auch also optisch einfach unglaublich interessant. Und dann habe ich mir in dieser letzten Woche natürlich relativ viel Gedanken auch darüber gemacht, wie das so mit KI ist. Und das hatte zum nicht zuletzt auch was damit zu tun, dass du einen bestimmten Post von Daniel Cordan mal referenziert hast und hast da noch eine ganz eigene Meinung zu. Aber glaubst du, dass die Art von Fotografie, wie wir sie betreiben, deswegen nochmal die aktuelle Frage, dann auch irgendwann verschwinden wird, weil die Leute eben alles mit KI dann generieren können, was sogar noch krasser ist als das, was du zum Beispiel ohnehin schon fotografierst?
Du weißt, ich bin ja eher jemand, der sehr Meinungen öfters mal weg vom Mainstream hat. Und das habe ich bei KI tatsächlich auch. Also ich bin da mittlerweile, je länger ich dabei zugucke und je mehr ich die Leute um mich herum dabei beobachte, desto mehr kommt jetzt für mich einfach mit sogenannter Dead Internet Theory da in Frage, weil...
Oh ja, erklär mal kurz, was das ist.
Das heißt also, ich habe ganz viele virtuelle Bots als Accounts auf Social Media, die in einer Rate und in einer Menge Content produzieren, dass ich sozusagen als normaler Content Creator damit gar nicht mithalten könnte, um das mit realen Content aufzufüllen. Gleichzeitig habe ich aber auch die normalen Nutzer, die diesen Content konsumieren, die das natürlich dann auch irgendwann feststellen werden. Und dann werden die feststellen, Mensch, ich sehe keine Inhalte mehr von meinen Freunden. Das, an dem Punkt sind wir ja auch mittlerweile angekommen. Warum sollten die denn überhaupt noch auf Social Media sein? Das heißt also klar, ich kann jetzt mit KI alles an Reels und Inhalten generieren, aber stelle dann irgendwann fest, wem zeige ich das denn eigentlich noch? Es sind also normale Leute gar nicht mehr da. Und wenn ich in meinem Freundeskreis schaue, niemand nutzt aktiv aus, erst den Fotoleuten, selbst die posten vielleicht noch was, nutzt Instagram oder Facebook überhaupt noch. Also die gucken vielleicht mal so die Messenger und die schicken WhatsApp und ab und zu bleibst du mal so Brainrot-mäßig bei irgendeinem 10 Minuten Reels gucken hängen oder sowas, ja. Aber die meisten nutzen das gar nicht mehr. Das kann man gar nicht vergleichen mit vor, keine Ahnung, 2015 oder sowas. Und es erfüllt für die normale Person, erfüllt Social Media keinerlei Zweck mehr, außer Zeitfressen heutzutage. Und ich glaube auch nicht, dass das besser werden wird. Und wenn jetzt auch noch KI anfängt, die einzigen realen Inhalte, die sozusagen nicht von Firmen produziert wurden, als Werbeinhalte, auch noch nachmachen zu können, dann ist ja wirklich völlig, kannst ja wirklich komplett vergessen, dich überhaupt da aufzuhalten, ja. Und die Dead Internet Theorie besagt, dass ich immer nur Bots als Content-Ersteller habe und ich habe einfach gar keine normalen Leute, die sich überhaupt noch im Internet aufhalten.
Das trifft so ungefähr auf den Kopf, dass im Prinzip irgendwo ein Fake-Account Fake-Müll postet und dann irgendwelche Fake-Kommentare von Fake-Bots darunter sind und sich die echten Menschen aus dem Internet quasi komplett zurückziehen, weil sie sich halt keine authentischen Inhalte mehr anschauen können, weil eben alles verdrängt wurde sozusagen von AI-Slop. Genau. Ich glaube, das passiert auch schon. Da sind wir mittendrin.
Absolut. Und was man auch noch dazu sagen muss, ist dann natürlich die Frage, das soll ich so gut entsprechen, ich muss die Katze voll aus der Tür rauslassen, die mault sie die ganze Zeit rum.
Ja.
Und genau, der nächste Punkt ist, die Leute, die ein bisschen mehr im Kopf haben, die gute Jobs haben, die Geld verdienen, die haben ja, die checken ja als erstes, dass das völlig inhaltsleerer Bullshit ist und ziehen sich dann daraus entsprechend zurück, wo dann auch die Frage wieder ist, wenn ich dann Plattform wie Meta bin und ich möchte ja, was mein Geld damit verdienen, mich Leuten Anzeigen zeige und mich bezahlt dann irgendeine Firma, die Produkte herstellt, dass ich diese Anzeige schalte. Aber wenn sich jetzt immer mehr die Zielgruppe, die Geld verdienen kann, aus den Social Media zurückzieht, wem möchte ich dann eigentlich noch diese Produkte verkaufen? Und ich glaube, dass das eine ganz schöne Bubble ist, weil ich kann mir es nicht mehr vorstellen. Ich meine, ich kenne mich ja auch ein bisschen aus, wegen mit YouFinder haben wir auch schon Online-Werbung alles geschaltet. Ich kann mir es irgendwie nicht vorstellen, dass ich mit Meta noch Leute erreiche, die wirklich Geld für sowas haben und dafür Geld ausgeben. Und ich glaube, dass KI die Leute noch mehr daraus verdrängt, weil die werden das checken. Und das witzigerweise wird genau der gegenteilige Effekt damit erzielt. Also klar, du hast wahrscheinlich so einen kurzen Zugewinn, wo man sagt, ah, okay, jetzt kann ich hier meine Content Creators, die ersetze ich jetzt einfach durch, mache ich halt KI-Content. Kurzfristig wird das vielleicht in den Statistiken sagen, ich habe weniger Geld ausgegeben und jetzt erreiche ich jetzt hier meine Leute. Aber langfristig vertreibe ich halt meine Kundschaft eigentlich komplett.
Aber das würde mich zu dem Punkt zurückbringen, den eigentlich du ja auch schon mit dem Post gemacht hattest. Und zwar ging es ja hier jetzt konkret im Vergleich, ne, zu Bildern, wie du sie machst, mit einem sehr hohen Invest, wo jedes Bild teilweise mehrere hundert oder sogar 1.000 Euro kosten kann, einfach weil man zum Beispiel, ne, irgendwo hinfahren muss und man braucht Equipment etc. pp. Und so kann ich halt mit Journey einfach sagen, hey, generiere mir mal ein Bild von einer, also ich Sonnenfinsternis irgendwo in, weiß ich, Patagonien. Und das würde funktionieren. Und in dem Kontext haben ja viele namhafte Fotografen, wie gesagt, Daniel Kornheim war das namhafteste Beispiel, im Grunde genommen Nanobanana, also von Adobe, eine Software, mal sagen lassen, hey, hier ist ein Foto von mir, reinterpretiere das doch mal oder optimiere das doch mal. Und dann hat die AI das halt genommen oder das Machine Learning System und hat aus dem Bild ein noch aufregenderes Bild quasi generiert. Aber immer hinter der Maske, dass es ja von einem echten Menschen oder einem echten Fotografen gepostet wurde, nur ist eben der Aufwand nicht gemacht worden, dass dann zum Beispiel, ne, wir hatten das neulich bei einem Vortrag, den Kilian, beziehungsweise ich überlege gerade, nein, Kai Hornung hat ihn gehalten, auf dem Landschaftsfotografie-Summit das mal gezeigt hat. Er hat ein Bild von der Wüste genommen in Nordspanien, hat mal gesagt, mach mal ein Winterbild draus und das sah wirklich erschreckend echt aus und dass dann sozusagen der echte Wert eines Fotos quasi nur durch die Authentizität und auch so ein bisschen den guten Ruf eines Fotografen lebt und nicht mehr dadurch, dass es wirklich ein authentisches Bild ist. Also die Idee, diese Debatte haben wir schon ewig geführt, dass ein Bild authentisch ist, nicht nur durch, oh, ich habe jetzt alles gefotoshoppt, untergraben wird, sondern dass die Bilder, die Leute posten, auch wirklich gar nicht mehr echt sind, man ihnen das aber eventuell noch abkauft.
Absolut richtig. Und das Krasse daran ist, welche extrem tiefe Abneigung ich dagegen verspüre, so von meiner Emotion her. Die sitzt so tief da drin. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich kann mal ein Beispiel einbringen. Und zwar, nehmen wir zum Beispiel Fabio Antonoro. Der sagt das auch, der macht so hyperrealistische Landschaftsfotografie. Da weiß ich, okay, da ist die Photoshop hin dran, der bastelt da das Licht rein, ist okay. Ja, finde ich nicht geil, hat übrigens eine Daseinsberechtigung, er sagt das auch richtig. Aber wenn ich das jetzt vergleiche, was für eine krasse Ablehnung ich gegen diese KI-generierte Scheiße empfinde, die so tiefgreifend ist, das kann ich gar nicht damit vergleichen, ja. Und das ist, und das empfinden die allermeisten Leute, empfinden das gegenüber von KI. Und die haben da keinen Bock drauf. Und ich glaube, diesen Human Factor hat bei diesem ganzen KI-Bubble niemand mit eingeplant, dass die Leute das gar nicht haben wollen. Ich verstehe den Zweck von Midjourney nicht. Ja? Wenn ich dann einfach eine Welt generiere, wo alles künstlich generiert wurde, was habe ich davon von dieser Welt? Gar nichts. Das führt doch gar keinen Zweck mehr.
Naja, das ist so ein bisschen das Uses and Gratification System, ne? Also wenn ich jetzt sage, zum Beispiel als Booking Agency irgendwo würde sagen, naja, ich habe hier einen AI-Künstler oder sowas und der sieht jetzt besonders gut aus und er macht immer genau das, was ich will. Und ja gut, Booking ist eher im Live-Sektor, sagen wir mal ein Label oder sowas, ne? Es gibt ja auch KI-Musik und KI-Musiker und dementsprechend gibt es vielleicht auch demnächst einen KI-Fotografen. Wie gesagt, ich denke immer noch, das läuft irgendwie am Medium vorbei und dann wird alles sozusagen nachher irgendwie von der KI geschrieben, Drehbücher etc. pp. Und dass dann natürlich der menschliche Faktor so ein bisschen ins Hintertreffen gerät, sieht man ja zum Beispiel bei so Filmen wie War, den fand ich zum Beispiel ganz spannend, beziehungsweise falsch, es war Civil War. Da gab es dann zum Beispiel Autos mit 3 Autotüren oder sowas, einfach weil sich da schon was wegrationalisiert wurde. Da gab es auch viel Kritik für. Und bei uns jetzt in unserem Metier wird das wahrscheinlich dann auch ähnlich sein. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Kilian sagte zum Beispiel neulich dann auch, wahrscheinlich wird es eher dahingehend, dass die Leute dann wieder weniger Bildbearbeitung machen, sondern eher mehr darauf legen, okay, hier sind halt Bildfehler, keine Ahnung, ich habe einen Lichtreflex hier drin, der ist halt physikalisch so oder da lag halt ein Ast an der Stelle, habe ich jetzt nicht weggemacht, sondern dass da wieder eine Gegenbewegung entsteht, einfach weil man aus diesem Maß an Authentizität auch wieder ein gewisses Maß an, ja, an Wertigkeit einfach für das Medium auch finden wird und dass sozusagen dann sich das wieder durchsetzt gegenüber diesem ganzen perfekten, in Anführungsstrichen, KI-Slop. Ich weiß nicht, ob das auch eine Möglichkeit ist, aber es hängt ja immer von den Leuten an, ab, die das auch konsumieren. Also ich frage mich, ob die meisten Leute da so selbstreflektiert sind, weil sie unmittelbar wie wir damit jeden Tag dann auch zu tun haben. Und ich glaube leider, dass dem nicht so ist, weil die große Masse sich dazu keine Gedanken macht, oder?
Ich glaube, ja, du hast ja nicht unterscheiden. Die große Masse ist ja die eine Sache, aber was ist so der Value? Also ich glaube, dass sich die Mehrheit das schon auf jeden Fall bei KI denken wird, dass die werden darauf keinen Bock haben, ja. Und ich würde niemals in den Kinofilm gehen, wo ich jetzt ein Auto mit 3 Türen oder so KI, ich gucke mir das nicht mehr an. Ja, also generell mag ich diese völligen Over-the-Top-Cinematic-Movies, die es dann die ganze Zeit da mit allen möglichen CGI-Animationen und sowas gibt. Da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Also ich gucke mir das auch nicht an. Ich habe auch keine Lust auf KI-Musik. Das ist auch nichts für mich. Ich bin auch wirklich jemand, ich gucke mittlerweile nur noch alte Serien an bei Netflix oder sowas oder bei Amazon Prime. Ich gucke die ganzen neuen Sachen gar nicht mehr an. Ich finde die alle irgendwie nicht mehr gut. Und das Interessante ist, ich gucke Sachen an, die entstanden sind, bevor ich überhaupt teilweise auf der Welt war. Also ja, einfach, weil die irgendwie mehr Seele haben. Ich kann es nicht beschreiben.
Tja, ich drücke uns mal die Daumen, dass wir mit unserer Meinung da nicht alleine auf weiter Flur sind. Aber vielleicht nochmal um eine Hörerfrage, um vielleicht auch was Persönliches mit anzuhängen. Ich kam nämlich zu der Frage, ob das nicht mit KI vielleicht auch seine Vorteile haben kann, wenn man jetzt mal von der Fotografie selbst und oder dem Ersetzen der Fotografie viel mehr absieht, sondern vielleicht wieder zur Wetterprognose zurückgeht. Spielt KI heutzutage eigentlich in der Wetterprognose schon irgendeine Rolle, von der wir wissen sollten?
Das ist eine total lustige Frage. Ja, Google hat jetzt so eine Wetterprognose-KI, die irgendwie besser sein soll als normale Wetterprognose. Das kann ich aber auch gleich wieder ad absurdum führen, weil die Frage ist nicht, wie viel Prozent besser machen wir das Wettermodell. Die Frage ist einfach, wir haben jetzt schon 99% der Wetterdaten, die wir jetzt schon erstellen, kommen ohne Use Case. Sie haben gar keinen Use Case für den Endverbraucher. Das heißt, wenn wir das jetzt doch genauer machen, die Vorhersage, wenn ich dann da, keine Ahnung, Max Mustermann habe, der halt seine 14 Tage in die Zukunft seine Google-Wetter-App da swiped und halt denkt, dass das eine Vorhersage ist, die funktioniert, dann kann ich das Wettermodell hinten dran so genau versuchen, ein paar Prozent zu machen, wie es geht, aber ich kommuniziere das gar nicht an den Endverbraucher. Und das ist ja das Problem. Das heißt, also man kann das immer schön besser machen, es hilft nur keinem was.
Ach, mir würde das persönlich bestimmt helfen, wenn ich wüsste, wie das Wetter in 2 Wochen ist. Aber normalerweise gibt es ja so große Abweichungen. Also wenn man sich jetzt mal die Medianwerte bei der Wettervorhersage anschaut von den unterschiedlichen Vorhersagesystemen, sei es jetzt ECMWF, Econ, D2 und was ich, Arome und dann noch irgendwie, keine Ahnung, das Norwegische oder so, dass dann natürlich erst im Median sich so wirklich ergibt, was dann passiert. Und normalerweise divergiert das dann ja so nach 2-3 Tagen so stark, dass man das eigentlich nicht mehr wirklich nutzen kann. In solchen Fällen wäre es doch vielleicht praktisch, wenn man da mehr Rechenkapazität draufwerfen
würde.
Ja,
und selbst dann geht das ja nicht. Also selbst dann ist das so chaotisch, dass du das selbst mit KI nicht so viel besser machen kannst, dass das irgendeinen Zweck hätte. Also das ist alles, also ich bin da gar nicht von überzeugt. Das Witzige ist, wenn ich mit Stefan, unserem Entwickler bei Viewfinder, spreche, der, sage ich mal so der Golden Ager ist, was halt so Internet, IT und Computer angeht, weil er quasi noch, sage ich mal, von seinem Alter gerade so damit aufgewachsen ist, wo man halt Computer zu Hause haben konnte, um damit rumzubasteln. Und der hat auch gar keine gute Meinung von dem ganzen KI-Zeug und sieht das auch ganz sehr pessimistisch. Und ja, und ich habe gerade noch ein bisschen länger drüber nachgedacht, was du eben mit Kilian gesagt hattest, dass dann wieder dass es wieder dann darum gehen wird, dass man wieder Bildfehler auf einmal hat und nicht mehr so perfekte Fotos. Und das ist super interessant, weil Marketing ist einfach nur so ein Arms Race. Also, keine Ahnung, wenn dein Konkurrent auf einmal anfängt mit E-Mail-Marketing von der Baufirma, dann musst du im Nachbardorf mit deiner Baufirma auch auf einmal E-Mail-Marketing machen, ja? Das heißt, wenn dann auf einmal einer anfängt, mit KI-Influencern Marketing zu machen, dann musst du auch mit KI-Influencern Marketing machen. Und warum machst du das? Nur, weil du Inhalte produzierst, um dich von den anderen abzuheben. So, wenn jetzt auf einmal aber alle nur noch Midjourney perfektionierte Landschaften benutzen, dann ist auf einmal alles so perfekt, dass ich mich dann wieder abhebe, wenn ich etwas Imperfektes benutze. Das heißt, das ist der ganze Witz an der Sache. Ich möchte ja quasi mich im Marketing immer nur von den anderen unterscheiden. Und das ist total witzig, habe ich gar nicht drüber nachgedacht bisher, aber wenn jeder irgendwelche perfekt top aussehenden Menschen nur noch als KI-Influencer benutzt, um mit Content zu produzieren, und ich bin auf einmal der Imperfekte von denen, dann unterscheide ich mich. Und dann habe ich auch Reichweite.
Tja, ich hoffe mal, dass sich das in die Landschaftsfotografie dann auch so ein bisschen übertragen lässt, auch wenn ich mir immer unfassbar Mühe gebe, dass meine Aufnahmen halt so perfekt wie möglich sind, ohne dass ich irgendwelche KI-Tools benutzen muss. Mal abgesehen von so kleinen Handicaps wie zum Beispiel, dass ich meine Bilder ganz gerne mal nach Prompts durchsuchen lasse oder so, dass ich halt sage, okay, ich suche mal gerade Nordlichter und dann sucht mir Lightroom alle Nordlichter raus oder aber KI-Entrauschen. Also Dinge, die sozusagen einfach na, von einem rein statistischen Standpunkt her sonst sehr lange dauern könnten oder so, dass man das ein bisschen verschnellert. Aber dass man jetzt seine Bilder so bearbeiten kann, ich weiß ja nicht.
Das ist richtig, ja. Aber vielleicht kommt man auch wieder bei dem Ansatz raus, wie zum Beispiel auch einfach mit Viewfinder und so verfolgen. Nicht immer fahr zum Top-Spot, sondern wart doch einfach, bis hinterm Haus schöner Nebel ist und geh einfach mal morgens spazieren. Und dann findest du einfach nur deinen Feldweg mit einem schönen Baum im Nebel, ja. Völlig random Location, 99% der Zeit. Und wenn du einmal die richtige Lichtstimmung hast, dann kommt das halt richtig gut.
Und auch wenn Basti gerade gesagt hat, dass Instagram immer weiter abnimmt, könnt ihr natürlich Instagram noch weiterhin nutzen, um auch seinen Bildern zu folgen, die er dort postet. Aber natürlich könnt ihr euch auch mal das Buch holen. Jetzt bleibt mir vielleicht als letzte Frage, die kennt ihr natürlich und auch du, Bastian, kennst sie schon. Aber du hast sie mir, glaube ich, sogar schon zweimal beantworten müssen. Aber vielleicht habe ich ja irgendjemand Neues in der Landschafts- oder Wetterfotografie-Szene noch nicht auf dem Schirm. Als Gast für den Podcast hast du da noch eine Empfehlung für mich?
Den Jakob Sahner.
Okay.
Das ist ein sehr, sehr guter Astrofotograf. Für so auch so Astro-Landscapes und sowas. Kannst du ja mal bei Instagram gucken.
Ich glaube, den habe ich sogar schon mal gesehen, weil er ja zusammen mit Stefan Liebermann, Niklas Römmelt und so neulich so ein Astrofotografie-Buch auch für den Rheinwerk Verlag gemacht hat.
Ja, genau.
Ja, stimmt. Den könnte ich mir auch mal auf die Liste schreiben. Das ist ein guter Hinweis. Danke dir. Tja, und zu guter Letzt bleibt mir dann eigentlich nur noch übrig, mich nochmal für deine Zeit zu bedanken, dass du jetzt schon zum dritten Mal hier im Podcast zu Gast warst und hoffe mal, dass deine nächsten fotografischen Projekte auch gut laufen und wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja dann in der nächsten Zeit auch mal wieder zusammen fotografieren zu gehen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Ich hoffe auch und danke dir für die Einladung.
Vielen lieben Dank, dass ihr die Episode auch wieder bis zum Ende gehört habt. Bleibt mir eigentlich gar nicht so viel, außer auch natürlich euch wieder herzlichen Dank zu sagen, dass ihr das getan habt. Vielleicht auch ganz spannend. Ich habe hier und da mal ein, zwei Nachrichten bekommen von meinen Hörern, dass ich der meistgehörte Podcast auf Spotify war für sie das Jahr. Und das ist natürlich für mich was ganz Besonderes, wenn dann jemand über 2000 Minuten meiner Stimme vielleicht auch lauscht. So viele Episoden habe ich schon gemacht. Das ist eigentlich ganz spannend. Aber das weiß ich auf jeden Fall sehr zu schätzen und freut mich auch, dass ihr offensichtlich meine Arbeit sehr zu schätzen wisst. Jetzt bin ich in den letzten zwei Wochen sehr viel unterwegs gewesen. Ich war zusammen mit Kilian Schönberger eben auf Madeira und habe dann auf dem Landschaftsfotografie-Summit zusammen mit Kai Hornung, Kilian Schönberger und Marc Kögel fotografiert und bin jetzt ehrlich gesagt ganz froh, muss ich wirklich mal gestehen, dass ich die nächsten anderthalb Monate zu Hause bin. Für viele von euch wird das wahrscheinlich ähnlich aussehen, dass sie sich auf die Weihnachtstage und auch auf die Neujahrstage dann freuen. Die Rauhnächte sind ja bekannterweise mit sehr viel Magie umgeben und für mich heißt es eigentlich, dass ich jetzt auch die letzten Monate vielleicht mal aufarbeiten kann. Ich habe schon mal geschaut, ich werde auf jeden Fall ein YouTube-Video über meine schönsten Bilder 2024 machen und da wieder ein kleines Fazit ziehen und vielleicht dann auch endlich mal dazu kommen, mehr von 2025 zu editieren. Falls ihr Lust habt, dann auf meiner nächsten Fotoreise mit dabei zu sein. Ich glaube, für Finnland gibt es noch einen Platz und dann für Teneriffa und auch für die Tour mit Kilian Schönberger zusammen auf die Hebriden in Schottland ist noch ein bisschen was frei. Also könnt ihr da gerne mal auf meiner Homepage vorbeischauen oder euch einfach direkt bei mir melden. Aber natürlich möchte ich erstmal euch alle herzlich dazu einladen, vielleicht den nächsten Wintereinbruch, den ersten habe ich ja leider verpasst auf Madeira, zu nutzen, um ein bisschen für euch zu fotografieren und vielleicht mache ich dann auch mal wieder so ein konstruktive Kritikvideo. Falls ihr also solche brauchen könnt, könnt ihr euch natürlich auch gerne mal bei mir melden. Vielleicht habe ich Zeit, da in den nächsten ein, zwei Monaten dann auch ein bisschen was zu machen und wünsche euch auf jeden Fall bei eurer Fotografie unfassbar viel Spaß. Vielleicht haben wir das Glück und es gibt noch mal ein bisschen Schnee bis in das Flachland, hier bis in den Ruhrpott. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr irgendwo in Bayern, Baden-Württemberg oder in den Mittelgebirgen wohnt, wo man da noch ein kleines bisschen mehr von hat. Wo auch immer ihr seid und wo auch immer ihr fotografiert, habt Spaß dabei. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute. Euer Alex. Ciao.